Hallo Heinz.
Hallo Julia.
Ja, und herzlich willkommen zum Podcast Chancen der Zuversicht. Heinz und ich sprechen hier über Themen der Psychologie, Philosophie und Wirtschaft mit persönlichem Bezug. Und Heinz, ja, ich freue mich sehr, dich wieder zu sehen.
Ja, gleichfalls. Wir haben ja jetzt wieder ein bisschen eine häufigere Frequenz.
Und ja.
Ziemlich tut mir gut, dass wir immer so ein bisschen am Ball bleiben.
Ja, absolut. Also vielleicht auch für unsere Zuhörer. Wir haben letzte Woche erst aufgenommen. Wir haben beide gerade ein bisschen Zeit und mal schauen, wie wir die Folgen dann ausstrahlen. Aber genau, mir tut das auch gut. Ich freue mich auch. Und ja, ich habe gerade schon so eingeleitet. Ich habe über unseren letzten Podcast viel nachgedacht seit letzter Woche, so über das Thema Empathie, Distanz, Durchsetzungskraft. Und ich finde, das kann man wirklich ganz schön in der Realität und sehr praxisnah beobachten, dieses theoretische Konzept, was wir von Riemann besprochen haben.
Die Ambivalenzen, in denen wir immer leben und auch leben müssen und die sich eigentlich gar nicht lösen lassen in dem Sinne, dass es dann eben die richtige Lösung gäbe, sich auf die eine oder andere Seite zu schlagen, sondern man muss jedes Mal die Entscheidung aufs Neue treffen.
Absolut, ja, absolut. Ja, vielleicht ging es ja auch so dem einen oder anderen Zuhörer und wir würden uns natürlich über Feedback sehr freuen. Ab und zu kriegen wir etwas und das ist sehr hilfreich. Aber jetzt kommen wir auch schon zu dem heutigen Thema und zwar finde ich auch wieder sehr praxisnah. Und zwar wollen wir heute ja über das Thema reden, so SOS bei Stress, bei überwältigenden Emotionen oder Krisen, also sozusagen über Situationen, ja, in denen wir uns schnell helfen möchten, um besser mit der Situation klarzukommen.
Ich glaube, die Panikattacken, über die wir ja ab und zu mal was hören, sind sehr weit verbreitet. Ich habe jetzt nicht mehr nachgeguckt, aber ich glaube, dass wir eine sehr hohe Inzidenz haben. Das heißt, dass wahrscheinlich meiner Schätzung nach, müsste man nochmal überprüfen, 60-70% aller Menschen Panikattacken kennen, sie schon mal gehabt haben, drunter gelitten haben. Und es hat einfach damit zu tun, wie wir gestrickt sind. Also wir haben ja als Menschen die Fähigkeit, Angst zu haben, die uns ja das Leben gesichert hat über Hunderttausende von Jahren. Und diese Fähigkeit, Angst zu haben, kann sich dann an unterschiedliche Auslöser koppeln, sodass es uns auch plötzlich überfallen kann, ohne dass wir jetzt sehr genau begründen können, warum da. Also der Kopf macht sich dann schon irgendwas zurecht. Also meine Panikattacken, um mal persönlich zu werden, hatte ich so mit 20, 22, wo ich plötzlich im Kino saß und mich eine Panikattacke überfallen hat. Also ich saß in der mittleren Sitzgruppe sozusagen, wenn ich da jetzt nicht mehr rauskomme. Und dann hat sich das dummerweise übertragen, auch aufs U-Bahn-Fahren und so weiter. Also und auch wenn ich mit meinen Klientinnen oder Klienten spreche, es gibt keine oder keinen, der nicht mal erzählt, dass er eine Panikattacke gehabt hätte. Und deswegen ist die Frage schon wichtig, was tue ich denn, wenn ich das plötzlich bei mir feststelle?
Ja, ja, und ich finde Panikattacke, das ist ja so ein weiter Begriff, ne? Also viele würden es wahrscheinlich auch gar nicht als Panikattacke beschreiben, sondern vielleicht auch als so eine Situation mit sehr überwältigenden Gefühlen, ja? Also es kann ja auch Herzklopfen sein oder wird einem so ein bisschen, genau, so ein bisschen schwindelig oder ich weiß nicht, wie sich deine Panikattacke angefühlt hat, dass man anfängt zu schwitzen und
ja, dann kriegst du natürlich einen erhöhten Puls. Also das ist ja dann so ein Teufelskreis. Wegen der Angst wird der Puls höher und wegen des hohen Pulses wird die Angst höher. Und dann hast du vielleicht eine Extrasystole irgendwann. Herzangst ist ja auch bekannt als eine Form der Panikattacke, die sich selbst verstärkt. Und das kann sich verschieden äußern, aber allen diesen Sensationen, wie wir sagen, also diesen Wahrnehmungen ist gemein, dass sie nicht so toll sind, nicht so angenehm. Also wir wollen das wieder loshaben. Und da haben sich natürlich viele Psychologen und Mediziner Gedanken gemacht, was man in solchen Situationen dann tun kann. Und die Betonung tun zeigt schon die Lösung an.
Ja, also wir können etwas tun? Was hast du denn damals gemacht in deinen 20ern?
Ja, ich bin davongelaufen. Also ich war nicht ausgebildet, ich hatte keine Ahnung, ich wusste nicht, was das ist, ich hatte keinen Begriff dafür und dachte, damit muss ich jetzt leben und habe nicht wirklich gewusst, wie damit umgehen. War auch zu schüchtern, mich irgendjemand anzuvertrauen, was auch noch dazu kam. Und mein erster Kontakt zu einem Psychotherapeuten kam dann erst mit 25, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und heute würde ich sagen, das hätte ich mal eher machen sollen. Das waren ein paar Stunden, wo du einfach mal die Chance hast, über dich selber nachzudenken und auch zu erfahren, dass das, was du erlebst, vollkommen normal ist, dass es viele Leute haben. Also ich hatte unlängst einen Coaching-Klienten, der ist Musiker und der macht so nebenbei bei Hochzeitsveranstaltungen mit seinem Instrument der Musik und leidet unglaublich unter den Panikattacken, die ihn da manchmal befallen, wenn er sich vorstellt, dass er da hingehen muss. Und allein zu hören, dass ganz viele Leute das haben, auch berühmte Künstler, das hat ihn schon sehr, sehr beruhigt. So, und das wusste ich damals nicht und das habe ich leider erst später erfahren, dass wir alle Angst haben und Angst haben können und dass die uns manchmal von hinten überfällt sozusagen.
Ja, und auch gerade, also wir sprechen ja hier auch über die Themen der Wirtschaft. Also das eine ist ja so die persönlichen Krisen, die man hat, aber was wir natürlich auch im Arbeitsumfeld sehen, ist ja auch der Stress, der ja durch zu viel Arbeiten entsteht und dann natürlich die Krisen, die dann dazukommen, die können auch sowas auslösen oder sowas verstärken, oder?
Ja, natürlich. Also immer wenn die emotionale Grundspannung erhöht ist, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit für Attacken größer, weil du sensibler wirst oder andersrum genau versuchst, das, was dich bedrückt, wegzudrücken. Und damit wird es ja nicht wirklich schwächer. Und ja, das kommt alles mit dazu. Und ich meine, der erste Punkt ist die rechtzeitige Erkennung, es wahrhaben zu wollen. Und die, muss ich nochmal nachschauen, das Zentrum zur Heilung von Stress, Angst und Trauma hat mal die Erkenntnisse einer ja so SOS-Verhaltenskette zusammengefasst mit der Frage, was wir in solchen Situationen tun können. Und alle diese Methodiken haben gemeinsam, dass sie uns im Hier und Jetzt fordern. Es sind herausfordernde Tätigkeiten, die wir zum Teil eben auch beim Autobahn, U-Bahn fahren, im Kino, beim Friseur, vor dem Vortrag machen können. Nicht alle, aber die meisten. Und die würde ich jetzt mal mit dir durchsprechen. Also die haben hier so einen Chart veröffentlicht mit 5 Schritten. Und das können wir mal durchgehen.
Gerne, ja. Also was wird denn da empfohlen, um uns ins Hier und Jetzt wieder zurückzuholen?
Naja, der Schritt 1 ist, dass du dich selber berührst und der Vorschlag ist da, wenn du die Arme verschränkst und zwar so, dass die Hände auf deinen Oberarmen liegen. Also wir haben dadurch eine motorische und eine sensorische Sensation, das heißt unser Gehirn schaltet um. Und was wir ja seit ungefähr 3 Jahrzehnten wissen, dass Klopfen und Selbstberührung tatsächlich zu einer Beruhigung des neuronalen Systems führen. Also wir legen die Hände auf die Oberarme und klopfen dann gleichzeitig. Also ich mache das jetzt mal gerade.
Genau. Und also vielleicht nochmal erklärt, also mit den Fingern einfach gegen die Arme so ein bisschen klopfen, ne?
Mit den Fingern, ja, hier kann man es sogar ein bisschen großflächiger machen, man kann auch mit den Händen klopfen. Und die Idee ist, ich lese mal die Originalinstruktion vor, überkreuze die Arme und klopfe mit den Handflächen abwechselnd links und rechts auf die Oberarme, bis du dich ruhiger fühlst. So. Und also wir wissen ja, dass die Fingerkuppen mit die sensibelsten Innervationen im Körper haben. Also wir befeuern das Gehirn damit mit Wahrnehmungen. Dann sind wir auch noch motorisch gefordert, also rechts und links und abwechselnd. Und wir spüren ja das, was wir uns Anführungszeichen zufügen, gleichzeitig auch wieder sensorisch. So. Und jetzt muss ich mich konzentrieren, wenn ich mit dir rede, gleichzeitig links und rechts zu klopfen. Und ich muss ehrlich sagen, es tut mir auch jetzt gut. Also das ist mal der erste Schritt.
Ja, ich mache es auch gerade. Und ich klopfe ja relativ langsam. Also ich gehe immer so langsam hin und her. Aber ich habe das beobachtet, es gibt Menschen, die machen das ganz schnell, ne, in einem ganz anderen Rhythmus. Also wie machst du das denn? Weil ich sehe das gerade nicht. Wir sind ja über Video.
Genau, ich habe einen relativ langsamen Rhythmus. Ja. Und der Vorteil ist bei dieser Methode, du kannst es auch machen, wenn du in einem Meeting sitzt, dann würdest du allerdings nicht klopfen, sondern würdest sozusagen nur rechts und links den Druck auf die Oberarme erhöhen. Das sieht keiner und man kann auch mal mit verschränkten Armen da sitzen, das ist überhaupt kein Problem. Also es gibt da jede mögliche Variation. Mir hat mal ein Coaching-Klient was erzählt, im Meeting macht er das so, dass er die Hände auf die Oberschenkel legt. Da siehst du das gar nicht mehr im Meeting und sich dann rechts und links abwechselnd so verhält, dass er Druck auf die Oberschenkel ausübt mit seinen Händen. So. Also auch das geht. Das sind alles Methoden, wo du einfach nur die Chance hast, im Hier und Jetzt aktiv zu werden. Und das ist genau der wichtige Punkt, du wirst aktiv. Also das ist mal der erste Schritt. Und der zweite Schritt, Julia, wenn ich mich recht entsinne, da hast du auch mal experimentiert damit, ist, dass du dich gerade hinsetzt oder hinstellst und dann sagst, dich dann umschaust und versuchst, 10 verschiedene Dinge aus demselben Material, der gleichen Form oder der gleichen Farbe zu benennen. Also du sagst dann, ich suche jetzt 10 rote Dinge und benenne die in Ruhe. Da hast du, glaube ich, mal experimentiert.
Ja, also bei mir, genau, ich kenne das auch als einen Schritt, um sich dann ins Hier und Jetzt zu besinnen. Und bei mir klappt das ganz gut. Also in solchen Situationen, aus denen man gerade in dem Moment nicht rauskommt. Also ich persönlich mag zum Beispiel keine sehr starken Turbulenzen im Flugzeug. Ich weiß rational, dass das gar nicht so gefährlich ist, aber ich habe da mal sehr starke Turbulenzen erlebt. Und da kann ich mir ganz gut sagen, so jetzt finde ich mal die 7 roten Dinge hier in dem Flugzeug. Und dann fange ich an, die mal so zu suchen und kann mich dann ganz gut ins Hier und Jetzt wieder zurückführen. Ja, weil man sich dann persönlich auch so ein bisschen mit anderen Tätigkeiten beschäftigt. Man gibt dem Gehirn eine andere Aufgabe und dann hat man weniger Zeit, sich mit der stressigen Situation gerade zu beschäftigen. Erfordert aber auch ein bisschen Übung, also wie Meditation auch, denn man muss sich dann natürlich auch immer wieder zurückholen, ne, und sagen, oh, jetzt schweife ich hier gerade ein bisschen ab. Wo ist denn die Nummer 4 der roten Gegenstände?
Ja, genau. Und andererseits kann man da auch noch abwechseln. Also man kann sagen, alles, also rote Gegenstände oder Gegenstände aus Holz.
Genau.
Oder 10 runde Sachen.
Absolut, da kann jeder kreativ sein.
Ja. Und bei Kindern ist es so, da gibt es ja den Pavor Nocturnus. Also Kinder wachen ja manchmal in der Nacht auf und haben massive Angstattacken. Es gibt auch den Pavor Diurnus, also am Tag. Und bei unseren Nachbarn waren wir ein Mädchen zu Besuch und die kam irgendwie zur Gartentür rein und das ist eine 6-Jährige und hatte massive Angstattacken. Das hat mir die Mutter erzählt, also plötzlich, also aus dem Spielen raus. Und da wusste ich das Gott sei Dank schon und habe sie angeguckt und habe gesagt, was ist 2 und 2? Und was ist 2 und 3? Und was ist 3 und 3? Weil ich wusste, dass die schon in der Grundschule. Und da hat die im Heulen angefangen zu antworten. Und dann hast du wirklich gesehen, wie sie sich sofort oder relativ schnell beruhigt. Also das sind so Methoden, die einfach die kognitive Last woanders hinschieben. Also das kann ich nur jedem, der jetzt zuhört und jeder empfehlen. Das ist eine, glaube ich, sehr einfache Methode. Wie du sagst, muss man sie auch ein bisschen üben. Also einfach durchzuführen, braucht natürlich ein bisschen Übung, aber ist, glaube ich, sehr gut nachvollziehbar. Mhm. Und der dritte Schritt ist dann wieder die Selbstberührung, Hand auf Brust und Bauch, so, also eine Hand rechts, eine Hand links und dann sich beim Atmen beobachten. Mhm. Und Atmen ist ja auch etwas, was nicht umsonst in jeder Meditation vorkommt. Und wir konzentrieren uns dann eben auch aufs Hier und Jetzt und auf etwas, was immer da ist. Also wir atmen ja nicht.
Ja.
Also das vielleicht, keine Ahnung, 4-5 Minuten lang oder kürzer sogar.
Und da gibt es ja auch unterschiedliche Atemtechniken. Also es gibt eine Atemtechnik, die ich sehr effektiv finde. Aber auch die muss man so ein bisschen üben. Und zwar, vielleicht kennst du es auch, Heinz, das ist die 4-7-8-Atmung. Das heißt, man atmet 4 Sekunden ein, hält das 7 Sekunden und atmet dann 8 Sekunden aus. Und ja, das ist also vielleicht ein bisschen Übungssache, aber ich finde diese Atemübung sehr effektiv. Und ich habe keine Informationen darüber gefunden, hatte ich für mich mal nachgeschaut, wie lange man das machen sollte. Manche sagen, 4 Atemzüge reichen sogar schon aus. Bei mir ist es schon so, dass ich das eher so 3-4 Minuten mache. Aber das finde ich sehr, sehr effektiv. Aber ich glaube, im Grundsatz geht es so darum, dass man einfach tief einatmet und wenn möglich länger ausatmet.
Ich schaue gerade nach in meinem Spickzettel, weil es ja da ein sehr prominentes Buch gibt, was jetzt auf den Markt gekommen ist über Atmen. Mhm. Wir können den Titel dann in die Shownotes tun. Ich habe es zwar erst letztes Jahr gelesen, aber mir fällt es gerade nicht ein. Und da wirst du diese Methode auch finden. Mhm. Und vor allem die Wichtigkeit des Ausatmens nochmal bestätigt finden. Und der Autor plädiert sowieso dafür, dass wir auf das Ausatmen deutlich mehr Gewicht legen und insgesamt die Atemfrequenz nach unten kriegen. Mhm. Also wir brauchen viel weniger Luft und Sauerstoff, als wir denken. Und der hat nachgewiesen und auch Studien dazu zitiert, dass zu viel Atmen, zu viel Sauerstoff auch gar nicht so gut ist. Mm-hmm. Und was das Geniale an dieser, an deiner Methode ist, vielleicht sagst du die Zahlen nochmal.
Ja, 4-7-8. Und jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Aber ich finde das Geniale an dieser Methode ist, weil die holt dich auch sehr zurück in dein Hier und Jetzt. Denn die ist schon so ein bisschen anstrengend. Also du musst dich schon auch konzentrieren und musst, also es gibt natürlich Apps, die dir das auch vorsagen, aber ich zähle dann immer im Kopf und das holt dich natürlich absolut auch in die aktuelle Situation, in den Moment.
Das ist genau das, was ich auch gerade sagen wollte. Du hast ja eine Kombination aus einer sehr physiologischen Technik mit einem kognitiven Load sozusagen. Also du musst dich ja auch konzentrieren. Das ist auch 4 und 7 und 8. Es gibt, glaube ich, auch 4, 7, 5. Es gibt da alle möglichen.
Genau.
Aber die Idee ist immer die gleiche. Und da hast du dann ja physiologische Methoden und psychologische und kognitive kombiniert. Also wunderbar.
Genau, also es gibt, ich hab gerade auch noch mal so ein bisschen bei mir in den Notizen nachgeschaut. Also gibt es unterschiedliche, die Anfänger-Entspannungsatmung fängt eher so bei 4-6 an. Also dass du 4 Sekunden einatmest und 6 Sekunden ausatmest. Also wenn es jemand nachmachen möchte, wäre das vielleicht auch erstmal die Empfehlung, damit zu starten, also mit 4-6 und dann kann man das steigern auf die 4-7-8.
Und mehr durch die Nase als durch den Mund.
Genau, auf jeden Fall. Ja, genau.
Da gibt es auch Forschung. Es gibt auch sehr valide Forschung dazu. Also Schritt 1 war Arme auf die Oberarme, also Hände auf die Oberarme. Schritt 2 war Gegenstände benennen. Schritt 3 war Hände auf Brust und Bauch und die eigene Atmung zu spüren. So ein Schritt 4 geht erst, wenn du schon wieder ein bisschen ruhiger bist, deinen Körper wahrzunehmen, sich hinzusetzen und einfach neugierig zu schauen, was ist denn in meinem Körper alles los? Also was spüre ich anders? Das ist sozusagen der kinästhetische Teil. Also Gähnen, Kribbeln, Wärme, Schwitzen, Gänsehaut, Schmerz, Spannung. Was ist denn eigentlich los bei mir? So, das ist der Schritt 4. Und dann fährst du noch ein Stück weiter runter, bist sozusagen schon im gelben Bereich. Und im grünen Bereich geht es dann darum, an Dinge zu denken oder Erlebnisse, die dir gut getan haben, die dir gefallen haben, wo es schön war, wo du entspannt warst. So, und mit diesem 5-Schritt-Modell kommt man, glaube ich, sehr gut hin. Vor allem ist man nicht mehr Opfer der Situation, sondern man tut ja etwas. Mhm. Ja, Julia, und dann hattest du, glaube ich, noch Erfahrung mit der Angelika Wagner, die ja auch so sich mit Gelassenheit und innerer Ruhe beschäftigt, eine Autorin und Forscherin aus Hamburg.
Genau, also Angelika Wagner schlägt noch eine Übung vor, die ich persönlich auch sehr interessant finde. Und zwar geht es da um die Augen. Und zwar muss man im ersten Schritt einen Gegenstand fixieren mit den Augen, sich einen Gegenstand aussuchen und dann versuchen, in die Breite zu schauen. Also diesen Gegenstand fixieren und gleichzeitig in die Breite nach links und rechts schauen und gucken, wie kann man so seinen Sehradius stärken. Und wenn man das ein paar Sekunden gemacht hat, dann wechselt man und man schaut nach oben und unten und weitet sozusagen seinen Radius.
Aber fixiert weiter den Gegenstand.
Aber weiterhin, genau, weiterhin fixiert. Und nach diesem zweiten Schritt geht man dann so in so ein 63-Grad-Feld. Ne? Also man fixiert weiterhin den Gegenstand und schaut, wie kann man so sein Gesamtsehfeld erweitern. Und das ist auch eine sehr schnelle Übung. Also die kann man, die dauert ja noch nicht mal eine Minute. Also die kann man in wenigen Sekunden machen. Und ich finde die auch sehr interessant. Und mir ist das auch mal, also Angelika Wagner stellt diese Methode vor, aber es gibt auch so neuronale Fitness-Experten, die auch sagen, dass das immer mehr auch beispielsweise im Sport angewendet wird. Also auch die Fußballer beispielsweise machen das, um also zum einen so das Sehfeld zu steigern, aber auch die emotionale Bewältigung. Und ja, ich finde es interessant. Genau. Hast du das auch schon ausprobiert?
Ja, das habe ich ausprobiert. Wir machen das auch manchmal im Coaching. Und die Angelika Wagner hat ja Bücher geschrieben. Ihr Hauptwerk heißt, glaube ich, Gelassenheit durch Introvision. Mhm. Und also muss man sich jetzt vorstellen, also ein Buch, das sich eher an Fachleute richtet. Aber dort sind eben auch Studien zitiert mit Gehirnscans, wo du sehen kannst, dass diese Methode in die Breite und Höhe zu erfassen, man schaut ja nicht wirklich hin, in sieben Sekunden schon das Gehirn auf einen entspannteren Zustand fährt. Also das sind unglaubliche Studienergebnisse. Das hätte ich vorher nicht gedacht, aber das ist eine peer-reviewed Studie, also sehr seriös. Und da haben wir nicht mit Hokuspokus zu tun, sondern mit sehr validen medizinisch, physiologisch, psychologischen Methoden.
Ja, und ich glaube, am Ende muss jeder für sich mal so die ein oder andere Methode ausprobieren und schauen, wo docke ich denn so emotional an? Was hilft mir? Womit kann ich arbeiten in der Situation? Und dann das Ganze vielleicht auch ein bisschen üben, um dann auch in der Situation der Überwältigung auch so ein bisschen vorbereitet zu sein, ne? Oder was würdest du empfehlen?
Genau so. Und eben zu wissen, dass wir alle mit Ängsten groß geworden sind, dass sie unsere Lebensretter waren und dass es mit dazugehört, ab und zu mal so eine kleinere oder größere Panikattacke zu haben. Also da möchte ich schon sehr viel Gelassenheit hier irgendwie ins Mikrofon hinein sagen.
Ja, Heinz, und was ich aber auch zum Beispiel im Coaching, in meiner Coaching-Ausbildung auch mit dir gelernt habe, dass diese unangenehmen Gefühle, die ja in so einer Situation da sind, nicht verdrängt werden sollten. Ne? Also das ist wahrscheinlich so der erste Schritt, so dieses SOS-Programm zu machen und zu sagen, okay, was kann ich in dem Moment tun, um mich besser zu fühlen, aber dann vielleicht auch schon zu schauen, woher könnte das denn kommen? Ne? Also was ist in meinem Leben gerade passiert oder in welcher Situation befinde ich mich, dass so eine Situation eintritt?
Also erst SOS, also erst schwimmen wir mal an Land und dann denken wir nach, wieso sind wir denn ins Wasser gefallen? Also so.
Genau.
Weil sonst wärst du kognitiv völlig überfordert,
ja,
wenn
ja,
du in
absolut.
Der Paniksituation selber jetzt nachdenken und reflektieren wirst. Das wird auch nicht gehen.
Ja, ja, absolut. Nee, so meinte ich das auch, genau. Also danach sozusagen im nächsten Schritt, wenn das denn möglich ist, genau. Mhm.
Genau. Ja, ja, prima.
Ja, ich glaube, sehr praxisnah. Also ein paar Übungen, ein paar Schritte zum Nachmachen, zum Ausprobieren. Und vielen Dank, Heinz, für deine Gedanken,
ja, danke
für deine
auch.
Erfahrung.
Ja, danke für den Austausch.
Für das Gespräch, ja.